Es bleibt spannend. Und vieles in der Entwicklung von Produkten verändert sich. Was verändert sich aber gerade im Produktmanagement und vor allem, was bleibt wichtig? Da wollten wir von Arne Kittler wissen, wie die Product at Heart diese Fragen angeht. Euch nun viel Spaß. Ach, bevor wir in die Folge starten, noch ein kleiner Einschub. Wenn ihr Lust habt, bei der Product at Heart dabei zu sein, wir verlosen eine Karte. Unter produktwerker.de/gewinnspiel könnt ihr gerne teilnehmen. Jetzt aber ab in die Folge und viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Wenn man sich die aktuelle Entwicklung im Produktmanagement-Umfeld anschaut, gibt es natürlich viele Fragestellungen, A, durch die weltwirtschaftliche Situation, aber B, natürlich auch durch den Einfluss von generativer AI, agentischer Programmierung etc. Dazu haben wir hier schon die ein oder andere Folge natürlich gemacht. Heute wollen wir uns dem Thema vielleicht auf einer etwas höheren Ebene mal widmen, höher im Sinne von, wie gucken die Macher der Product at Heart Konferenz auf die aktuelle Situation. Wie gestaltet man eine so große Produktmanagement-Konferenz inhaltlich? Was sind die wichtigen Inhalte heute? Und deshalb habe ich mir eben einen der Creators, der Erfinder und Macher der Product at Heart aus Hamburg eingeladen. Herzlich willkommen zum wiederholten Male. Ich freue mich auf Arne Kittler. Hallo, lieber Arne.
Hallo, lieber Tim. Freue mich, hier zu sein.
Arne, du warst zuletzt schon mal zu einem deiner Lieblings- oder Kernthemen Klarheit bei uns. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir das heute auch wieder ein paar Mal streifen werden, weil Klarheit suchen wir, glaube ich, gerade alle in der aktuellen Phase. Aber ich habe Lust, das Gespräch heute so ein bisschen aufzuhängen rund um die Fragestellung, wie ihr, also ihr heißt Petra Wille und du als die zwei Personen hinter der Product at Heart, wie ihr auf die aktuelle Situation guckt und wie ihr damit auch das Programm kuratiert habt, was im Juni dann in Hamburg stattfinden wird, ganz konkret Freitag, 26. Juni 2026, wieder im Kampnagel, tolle Location. Etwas, was ich mir seit, lass mich nicht lügen, ich glaube 2017 nicht entgehen lasse. Wichtigste Konferenz zum Thema Produktmanagement mindestens in Deutschland. Es ist englischsprachig, ja, jedenfalls, aber ihr bringt immer die großen, nicht nur die großen Namen, ich sag mal die großen Themen, die wichtigen Themen zusammen. Und deshalb, bevor ich viel zu lange rede, vielleicht nochmal, ich bin Fanboy, ich gestehe es, ja. Ach. Wer ist Arne Kittler? Arne Kittler, in meiner Sicht, aber sag du da gerne, machst viele, viele Jahre in der Hauptproduktverantwortung bei Xing, als Produktchef von Xing, inzwischen, also jetzt stark verkürzt, neben anderen Product Leadership Rollen, ein erfahrener Product Leadership Coach, momentan auf Interimsbasis unterwegs. Also du siehst viele Produktkontexte aus einer Leadership Perspektive, übernimmst ad interim auch solche Leadership Rollen. Und bist aber eben schon lange, lange Jahre, sei es durch die Mante Product Tank Hamburg und so weiter, weltweit in dieser Szene sehr aktiv.
Ja, das
muss ich ja noch über Arne Kittler wissen.
Nein, ich glaube, also das sind ja schon alles sehr schmeichelhafte Worte, die du sagst, und das beschreibt es auch ganz gut. Also eben, wie du gesagt hast, ich mache das seit über 25 Jahren, habe sehr viel Erfahrung sowohl als Angestellte, Führungskraft im Produktmanagement gehabt und bin jetzt in einer Mischung von Rollen, eben teilweise als Interim, Product Leader, teilweise als Coach und mit Hey Clarity letztendlich auch begleiten wir auch Organisationen insgesamt dazu, mehr Impact zu haben mit ihrer Produktorganisation. Und eben, wie du gesagt hast, ich organisiere mit Petra die Konferenz und all diese Sachen befruchten sich ganz schön. Das ist ein bisschen Context-Switching, aber das ist ja was man als Produktperson können sollte. Insofern Bisher ist es mir noch nicht zu viel geworden, sondern finde ich das ganz gut. Und tatsächlich, also wir freuen uns natürlich auch immer, dass du bei der Konferenz bist. Ich glaube tatsächlich, wenn du irgendwann mal nicht im Publikum zu sehen bist, wenn wir unsere Eröffnung machen, dann werde ich ganz unsicher, Tim. Also insofern, bitte komm weiter. Wir freuen uns, dass du Teil der Community bist.
Aber ganz ehrlich, die Konferenz jetzt an alle, die noch nicht da waren, das ist so groß. Ich glaube dir nicht, dass man mich sieht im Publikum. Außerdem gibt es da viele Scheinwerfer, die euch ausleuchten. Nein, ernsthaft, das ist super schön gemacht. Also eine der ganz wenigen Konferenzen, muss ich wirklich sagen, wo man die Produktliebe bei der Gestaltung einer Konferenz eben auch so spürt, euch als Creators dieser Konferenz. Und dann kommen wir eigentlich jetzt schon genau als Überleitung zu dem Punkt. Ihr kuratiert das Programm meiner Sicht nach sehr überlegt, sehr langfristig und sehr ausgewogen. Und das dürfte jetzt dieses Jahr besonders herausfordernd gewesen sein, mit entsprechend langem Vorlauf von wahrscheinlich mindestens einem Jahr zu überlegen, was packe ich denn im Juni 2026 für ein Konferenzthema dahin. Und ihr habt jetzt am Ende das Theme What Changes, What Remains hingestellt. Wie seid ihr dahin gekommen?
Ja, also es ist in der Tat herausfordernd, aber das ist auch wiederum, die Kuration ist natürlich das, was Petra und mir besonders Freude macht, weil wir da eben auch unsere Erfahrung reinbringen können und uns auch wichtig ist, eine gewisse Haltung auch im Produktmanagement zu verkörpern. Also nicht nur irgendwelche Frameworks vorzustellen oder so, sondern eben auch Menschen auf die Bühne zu stellen in einer Haltung, die wir vorbildlich finden oder wo wir denken, okay, daran können sich auch andere festhalten, daran können sich andere orientieren. Und für dieses Jahr ist eben das Oberthema über allem ist das Thema Changes. Und dann kann man sagen, wie Change is a Constant und so weiter. Das haben wir doch auch schon früher gehabt. Aber tatsächlich glauben wir, dass in dem Maße, wie sich gerade die Dinge ändern, das haben wir noch nicht erlebt. Ne? Und also ich war sozusagen schon bei Aufkommen von Agile dabei. Das war eine Riesenveränderung. Ich war beim Aufkommen von Mobile dabei. Ich habe sozusagen den Switch auf Remote Work kennengelernt. Alles sozusagen sehr große Veränderungen. Aber ich glaube, das, was gerade passiert, ist so fundamental, dass es nochmal eine andere Level von Change ist, weil es eben auch so unterschiedliche Ebenen betrifft. Ne? Es betrifft die Art, wie wir arbeiten als Produktmenschen, die verändert sich, aber es betrifft auch unsere Produkte und das Umfeld unserer Produkte, in die sind. Und das haben wir bisher in der Kombination nicht gehabt. Ne? Also bei Mobile ging es ganz stark darüber, okay, die Nutzung findet anders statt, bei Agile bei Remote ging es eher stark darüber, wie arbeiten wir denn überhaupt? Und hier haben wir im Grunde genommen eine durch AI eine sehr starke Veränderung in all diesen Bereichen. Und wie du richtig sagst,
auch unserer Rollen, ne?
Auch unserer Rollen, genau, in jeder Hinsicht. Und wie du sagst, ist es natürlich unmöglich, diese Veränderung komplett zu antizipieren. Also selbst heute, ich meine, wir sprechen jetzt einige Wochen vor der Konferenz, ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Wochen noch irgendwelche grundlegenden Veränderungen passieren, die jetzt noch niemand sehen kann. Und wir haben deswegen danach gesucht, was sind denn so die großen Patterns? Und da sind wir letztendlich darauf gekommen, wie du gesagt hast, dass wir geguckt haben, okay, also einerseits gibt es ein paar Felder, die verändern sich ganz grundlegend, also what changes. Und es gibt aber auch Dinge, wo wir es wichtig finden zu sagen, trotz aller dieser Veränderung gibt es auch Sachen, die haben weiterhin Bestand oder die haben vielleicht sogar noch viel mehr Bestand oder sind noch wichtiger geworden, als sie es bisher waren. Ne? Und das ist quasi so, das sind so die beiden Oberthemen, die wir gesetzt haben und zu denen wir dann jeweils eben einzelne Talks haben, die dann auf unterschiedliche Aspekte reingehen. Also wie verändert sich die Monetarisierung oder wie verändert sich unsere Arbeit in der Discovery? Und warum ist es jetzt bei dem What Remains, warum ist es weiterhin sehr wichtig, dass wir immer noch die Menschen in dem Vordergrund haben oder dass wir mit Veränderung oder mit Unsicherheit umgehen können? Ne? Das sind ja eher so Konstanten in diesem Umfeld. Das ist so grob das, was uns getrieben hat bei der Kuration. Was vielleicht auch noch eine Sache ist, die uns wichtig ist, momentan könnte man sagen, okay, ist jetzt eigentlich geht die ganze Konferenz um AI-Themen? Und da haben wir uns bewusst entschieden zu sagen, okay, ja, also sehr viel ist natürlich AI, weil das ist spannend. Das ist auch das, wo viele gerade die großen Herausforderungen haben. Wir haben aber bewusst auch in einem Paralleltrack mit interaktiven Sessions, dem sogenannten Hard Problems Club, haben wir bewusst auch nochmal ein paar Themen platziert, die gar nichts mit AI zu tun haben. Also wie finde ich den nächsten Job als PM oder wie sunsette ich eigentlich ein Produkt oder etwas in dieser Art. Ne? Also das ist was uns auch wichtig war, zu sagen, bei aller Begeisterung und Faszination für all das, was da gerade mit AI passiert und auch bei der Wichtigkeit, die das natürlich hat, es gibt auch noch andere Themen, über die wir sprechen müssen und auch dafür wird es Angebote geben.
Ja, lass uns da in diese Themen auch jetzt mal reingucken und sogar ein Stück weit weg von der Konferenz, sondern das eher nur so als Anlass nehmen, wie du, wie ihr gerade auf die Produktmanagement-Welt oder auf die Welt von Produktmanagerinnen guckt. Was mir gerade durch den Kopf ging, als du das sagtest, ne, es ist so schwer zu antizipieren, was im Juni 2026 denn das Thema sein wird. Meine letztes Jahr war, dass die Elena Werner, die da, glaube ich, relativ frisch bei Lovable war und irgendwie sagt, ja, hier, ne, wer kennt Lovable? Und irgendwie war so die gefühlt drei Viertel des Raumes schon fast alter Hut. Und andere sagten, was ist das denn? Ne, so, also da war das Ding komplett neu. Gleichzeitig würde ich heute sagen, ist das jetzt schon ein alter Hut, weil, keine Ahnung, wann war Vibe Coding, der Begriff, kommt, glaube ich, im Februar letzten Jahres das erste Mal auf. Cloud Code nehme ich so wahr, so der die richtige Explosion seit Ende Oktober, Anfang November, und das hat total viel alleine das disruptiert. Mhm. Wer weiß, was in ein, zwei Monaten diskutiert wird oder was dann schon Relevanz hat. Also
das war ja auch, wenn ich da kurz einhergehe, das war in dem Fall zum Beispiel auch eher so ein kuratorischer Glücksfall für uns, also als wir Elena Werner angefragt haben. Also wir machen es generell immer so, dass wir jetzt nicht Leute wegen der großen Companies, bei denen sie arbeiten, anfragen, sondern uns interessiert die Person, und wir haben Elena schon lange verfolgt, weil sie im Product-Led-Growth-Bereich sehr spannende Meinungen vertritt, und dafür hatten wir sie schon seit Jahren angefragt, und diesmal hat es geklappt. Und zwischen ihrer Zusage und der Konferenz fing sie dann halt bei Lovable an und ging Lovable durch die Decke. Okay. Das fanden wir natürlich ziemlich cool in dem Moment, aber das konnten wir nicht planen, das haben wir auch nicht geplant, sondern das ist uns so zugelaufen in dem Fall. Aber du hast auch recht, also wahrscheinlich wäre sogar ein paar Monate später, wären noch mehr Leute im Raum gewesen, die den Lovable-Hype noch mehr gefühlt hätten. Inzwischen ist aber auch tatsächlich, auch zumindest in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, jetzt eher die Aufmerksamkeit zu Cloud Code geschiftet und ist Lovable halt nicht mehr ganz so heiß, wie es vor ein paar Monaten noch war. Ne? Also da, die Veränderung ist groß.
Abstrahieren wir das mal gerade von den Tools selber. Also meine Haltung persönlich ist, ich gucke aktuell drauf, das ist ja auch immer nur eine Zeitpunktaufnahme, dass Produktentwicklung war früher sehr stark durch die Delivery limitiert, durch die Code-Erstellung. Das heißt, wir mussten uns zunehmend deshalb lange und intensiv Gedanken machen, was wir denn bitte bauen sollen. Und wollen, damit diese Ressourcenknappheit bei Entwicklungsteams etc. bestmöglichst ausgenutzt wird, weil das war nun mal der Engpass. So. Nehmen wir mal platt gesagt an, dass dieser Engpass weg ist oder das ist nicht mehr unser Engpass. Code-Erstellung gibt es jetzt nicht zum Nulltarif, das nicht. Klar, Tokenkosten, das finde ich, aber die sind nicht relevant, würde ich sagen, sondern dann, das hatten wir jetzt gerade letztens erst auch in der Folge mit Markus Andrezak zur Theory of Constraints, wissen wir, da ist ja alte Flow-Logik sozusagen drin, wenn der eine Engpass weg ist, entsteht davor und dahinter ein neuer. Und das finde ich ist momentan die spannende Frage, was sind die neuen oder was werden die neuen Engpässe? Und wenn man es ein bisschen abstrakter fasst, würde ich sagen, Erfolg von Produktentwicklung, von Produktmanagement könnte vielleicht inzwischen eher durch die Qualität von Entscheidungen limitiert sein. Also, dass wir viele gute Entscheidungen treffen müssen, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Wie guckst du auf so einem Meta-Level da drauf? Oder was sind eure Beobachtungen vielleicht auch aus der Produktwelt, die, bleiben wir mal bei der Kuratierung des Programms, die euch da so beschäftigt haben?
Also, was ich sehe, und ich glaube, das würde Petra auch so bestätigen von den Kunden oder von den Unternehmen, mit denen sie arbeitet, ist also ganz klar eben der Bottleneck ist dabei, sich zu verschieben, weg von der Implementierung. Man muss auch fairerweise sagen, ne, da gibt es ja auch noch sozusagen, was ist das theoretische Potenzial und was ist das Potenzial, was in den meisten deutschen Firmen aktuell schon in die Realität umgesetzt ist. Da ist natürlich auch noch gerade viel Luft drin und auch viel Bewegung drin. Aber trotzdem, es wird sicherlich so werden, dass Entwicklungsgeschwindigkeit und Entwicklungskapazität ganz anders sein wird, als wir es lange betrieben haben, und dadurch sich tatsächlich neue Bottlenecks auftun. Also ich sehe das in der Interimrolle, in der ich gerade arbeite, dass dadurch natürlich dann auf einmal viel mehr Druck einerseits auf der, sagen wir, dem Testen und der Delivery am Ende ist und gleichzeitig auch natürlich viel Druck am Anfang ist auf den Produktleuten, die überhaupt erstmal überlegen müssen, was machen wir denn jetzt überhaupt, ne? Und ich glaube, dass das perspektivisch natürlich auch nochmal die Teamzusammensetzung komplett verändern kann, denn momentan, also in allen Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, sehe ich momentan noch Setups, wie wir sie die letzten 20 Jahre erfolgreich gefahren haben, von eben einer Produktperson, 5, 6 Developern, vielleicht ein Designer, vielleicht jemand für Data und vielleicht ihr Agile Coach dabei. Und wir sehen Sachen wie 2-wöchentliche Sprints, weil wir das, also egal, ob das jetzt noch mit Scrum gemacht wird oder ob in den 2 Wochen Kadenzen andere agile Entwicklungsmethoden gemacht werden, aber man denkt irgendwie sehr stark noch in solchen 2 Wochen Zyklen. Und das sind natürlich Dinge, die längerfristig gar keinen Sinn mehr machen. Ne? Also weder macht es oder wird es wahrscheinlich möglich sein, dass eine Produktperson all das, was 5 Engineers mit ihren zusätzlichen AI-Tools machen können, da irgendwie noch sinnvoll Entscheidungen vorher zu treffen, was da überhaupt getan werden will, noch machen eben 2 Wochen Sprints oder wie auch immer man es nennen will, also 2 Wochen Kadenzen wirklich sind. Und das ist aber das, wo momentan, also wie gesagt, natürlich jetzt nicht, ich sehe nicht die ganze Branche, aber wir hatten neulich auch ein Leadership-Event, wo 60 Product Leader überwiegend aus Deutschland da waren und da haben wir natürlich auch viel über das Thema gesprochen und da fällt gerade schon, da ist vieles, deutet sich viel Umbruch an, hat aber noch nicht stattgefunden, sondern es wird viel experimentiert, alle versuchen auch für sich nochmal rauszufinden, was bedeutet das für unsere Prozesse, was bedeutet das für die Rollen in den Teams. Die großen Veränderungen haben aber in den meisten Firmen noch nicht stattgefunden, sondern deuten sich da bisher erst so an. Und das ist spannend, ne? Also finde ich auch sehr, sehr spannend, auch gerade mitzubekommen, was das auch in Teams macht. Ne? Also auch so diese Befindlichkeiten klingt so negativ belegt, aber diese Gefühle, die das auch bei unterschiedlichen Teammitgliedern auslöst, ne? Wenn jetzt die Rollen fluider werden und so weiter. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, zu dem wir nochmal später kommen können.
Ja, können wir gleich nochmal reingucken. Aber ich bleib mal bei diesen, es verändert sich so viel und wir können halt alle noch nicht genau sagen. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende, wohin die Reise geht oder was sich genau verändert. Das heißt, es betrifft uns ja alle. Du hast gerade das Thema der 2-Wochen-Sprints angesprochen und ich bin ja durchaus bekannt, dass ich ursprünglich aus der agilen Bubble komme, dass ich sehr viel auch rund um Scrum mache und gemacht habe und ich bin Stand jetzt oder habe Stand jetzt die Meinung, dass wir keine 2-Wochen-Sprints mehr brauchen werden bald in vielen Kontexten. Das unterstütze ich absolut, was du das sagst, einfach weil das zu lang ist. Ja? Also einfach, weil 2 Wochen, ich sag mal, vielleicht 2-tagesweise Kadenzen, das kann ich mir momentan vorstellen. Aber wo das endet, wissen wir alles nicht. Und dass das für die Rollen, für alle von uns eingenommen, eine Unsicherheit bedeutet, weil wir, also an Scrum konnte man sich ja auch immer ganz gut festhalten. Also sei es, dass man es gemacht hat, dass man es schlecht gemacht hat, dass man es gar nicht gemacht hat, dass man es mit Kanban kombiniert hat, whatever. Aber was jetzt der richtige Umgang ist, ob bis hin zu Dark Software Factories, wo quasi alles komplett autonom auch getestet wird, also erstellt und getestet wird, keine Ahnung. Also wir sind halt in so einer Phase des Ausprobierens und das, wie du eben eingangs auch gesagt hast, ne, war so ähnlich bei der Beginn des Internets, Beginn von Mobile. Und am Anfang war vieles unklar. Und da sind wir eigentlich bei deinem Kernthema. Wie kriegen wir in diese Unsicherheit mehr Klarheit rein? Auch für uns Produktmenschen. Mhm. Was ist so dein erster Take dazu?
Ja, ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass man sich, also im Grunde genommen dieses mentale Modell, mit dem ich über Klarheit spreche, ist ja letztendlich zu sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Klarheit. Es gibt die Bedeutung einer klaren Richtung. Man muss in dem Moment, in der Situation klar sein. Es gibt Rollenklarheit und es gibt klare Kommunikation. Und ich glaube, dass auf all den Ebenen in diesem sich verändernden Setup und auch gerade mit AI als weiterem Player, der da in den Teams ist, wenn man das so symbolisch sagen will, dass da Klarheit eigentlich noch viel wichtiger geworden ist. Also um jetzt zum Beispiel zu sagen, wenn man an eine klare Richtung oder eine klare Kommunikation denkt, ist es ja noch viel wichtiger, dass wir den Kontext, in dem wir agieren, dass wir ihn noch eindeutiger und klarer beschreiben können. Denn da, wo jetzt vielleicht noch die Entwickler im Team nachgefragt hätten und gesagt hätten, so irgendwie läuft mir das gerade nicht ein, was du hier sagst, können wir das nochmal genauer besprechen, kannst du davon ausgehen, dass ein AI-Agent, der macht daraus, was er versteht und liefert dir auch in voller Confidence, was sehr schön poliert aussehendes zurück. Und das ist dann umso schwieriger, dann am Ende auch zu sehen, okay, aber was ist das eigentlich wirklich das, was ich gemeint habe? Oder ist hier eigentlich gerade, bin ich da gerade eigentlich komplett falsch abgebogen, weil ich nicht klar genug den Kontext beschrieben habe oder weil ich das, was ich erzielen möchte, nicht klar genug artikuliert habe. Und auf einer anderen Ebene zum Beispiel, wir haben gerade das Thema Rollen angesprochen. Da glaube ich, dass es gerade, weil die Rollen fluider werden, weil sie sich stärker überlappen, ne? Also letztendlich Produktleute können auch potenziell sogar produktiven Code erzeugen und genauso können natürlich auch Engineers viel früher einsetzen oder brauchen zum Beispiel nicht, müssen nicht warten, bis die Designer irgendwelche fertigen Designs gemacht haben, sondern die stöpseln das Designsystem an und los geht's, ne? Also da, das ist dann vielleicht noch nicht exakt dasselbe, was die Designer sich selbst ausgedacht hätten, aber die Rollen werden sich stärker überlagern, werden fluider. Und ich glaube, damit das keine Ängste schürt, ist Klarheit, sag mal, der Kernrolle auch in diesem veränderten Team umso wichtiger, dass also auch ein Team das mit sich aushandelt. Wie wollen wir zusammenarbeiten und was haben wir auch in diesem veränderten Setup für Rollen, also für Rollenerwartungen aneinander?
Lass mich zu dem Thema Rollenklarheit gleich kommen. Ich möchte mal einmal einen Rückgriff machen auf dieses Thema Kontext. Mhm. Und Direction oder Klarheit in der Richtung. Und das Beispiel, was du genannt hast, ist, finde ich, sehr, sehr stimmig. Ich meine, wenn wir früher in Anführungsstrichen nicht für Klarheit gesorgt haben und zu wenig Kontext gegeben haben, dann haben eben unsere Entwicklungsteams uns vielleicht missverstanden und etwas in die falsche Richtung entwickelt. Humanoid sozusagen. Heute ist das Ganze ja dann auf Highspeed, also sprich, wie du es eben beschrieben hast, wenn ich der Generative AI nicht genug Kontext gebe, wenn ich nicht genug Richtung, Direction, Insights gebe, dann macht das probabilistische System erst recht Müll. Ja, also genau. Da sind wir vielleicht an dem Punkt, wo man über AI-Slop und sowas redet. Also genau hier viel mehr Klarheit reinzugeben, ist ja eigentlich schon immer wichtig gewesen. Nur jetzt sind die Auswirkungen umso schlimmer, weil ein Team oder ein Teammitglied hätte uns vielleicht noch gefragt. Hör mal, Arne, hast du das wirklich so gemeint? Ich habe das so und so verstanden. Ne?
Genau.
Aber genau diese proaktive Nachfrage geschieht ja sehr selten. Zumindest nicht dann nicht, wenn wir die Systeme nicht explizit darum bitten.
Ja.
Und das, finde ich, macht es für mich nochmal so eklatant, was jetzt passiert, wenn wir nicht für genug Klarheit im Kontext und in der Direction sorgen.
Ja, aber das stimmt. Also würde ich auch so sehen. Und was ich daran aber schön finde, ist, dass, also ich glaube, dass es Menschen einleuchtet nach einigen, also wenn sie ein bisschen Erfahrung im Umgang mit generativen AI-Systemen haben, wird ihnen das einleuchten, dass sie besser präzise sind in dem, was sie da reintun. Ich meine, wir haben ja auch all diese Tipps, wie macht man besseres Prompten und so weiter. Und eigentlich ist gutes Prompten ja auch sozusagen ein Aspekt von klarer Kommunikation. Also wenn du sehr gut promptest, bist du üblicherweise sehr präzise in dem, worauf du dich beziehst und was du meinst und was du erwartest und so weiter. Also alles Dinge, die man auch sagen könnte, die machen auch eine klare Kommunikation aus. Und insofern habe ich tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass auch, weil wir die Art, wie wir über Produkt sprechen, auf AI auch mitdenken müssen, dass uns das letztendlich auch für den Dialog zwischen den Menschen hilft. Weil also auch viele von den Dingen, die wir jetzt eben zum Beispiel als Kontext aufschreiben, zusammenführen müssen und so weiter, das hätten wir natürlich auch schon längst tun können. Wir haben es aber bisher häufig nicht getan, weil wir auch als Menschen so ganz okay mit der Ambivalenz klargekommen sind. Jetzt inzwischen geht das aber nicht mehr. Und das alles beieinander zu haben, davon profitieren letztendlich auch die Menschen im Team. Das ist so meine Hoffnung dabei.
Ich sehe da eine Sache ein bisschen anders. Also bei Prompten bin ich jetzt ein bisschen ausgestiegen, weil, okay. Warum? Weil, ja, anders. Wenn du, Arne, als Product Leader irgendwo längerfristig in einem organisatorischen System wirkst, dann ist das, was du in dem Moment sagst, also übersetzt mit deinem aktuellen Prompt sagst, ja viel stärker eingebettet in die Kultur der Organisation, in die Empathie, die das Wissen über dich als Person, wie du üblich reagierst etc. Natürlich können wir das alles auch irgendwann mal peu à peu in den Kontext von den LLMs packen, aber das ist, so würde ich es wahrnehmen, in das, was du in dem Moment oder ich genauso, ja, rauspustest, das steht ja nicht so singulär, sondern das ist so in dem Gesamtbild einzuordnen. Nehmen wir mal das Beispiel Produktprinzipien, ja, als Beispiel. Also die grundsätzlichen Prinzipien und Überlegungen bei Abwägungsentscheidungen im Produkt klar zu haben, das müssten wir vielleicht gar oftmals gar nicht mehr so jedes Mal so explizit machen, wie wir es jetzt vielleicht explizit machen würden, zumindest wenn man auf einer reinen Prompt-Ebene bleibt. Ne? Mhm. Egal. Ich will da gar nicht
weiter. Also ich glaube, also vielleicht habe ich mich da auch missverständlich ausgedrückt. Also letztendlich, worum es mir geht, ist einfach der Gedanke, dass Klarheit profitiert von expliziten Aussagen. Und das ist eine Sache, die auch typischerweise beim Prompten hilft. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Ansonsten stimme ich dir zu. Also sollten wir natürlich auch in Zukunft vieles von, also ich glaube, wir müssen da nicht tiefer reingehen.
Ich wollte die Dimension der Erfahrung da eigentlich noch mit reinpacken. Aber gehen wir jetzt mal rüber zum Thema der Rollenklarheit. Du hast es eben schon angesprochen, wenn man so vom Denken des Product Trios kommt, so wie Theresa Torres es propagiert schon lange oder auch in ihrem Buch Continuous Discovery Habits. Also sprich, denkt euch dieses Venn-Diagramm mit Product Engineering und UX. Dann ändert sich dort wahrscheinlich in diesem Venn-Diagramm, in diesen sich überschneidenden Kreisen ganz viel. Ich bin super gespannt auf Theresa selber. Theresa Torres wird ja auch eine der Keynotes halten oder der Speakerin sein. Die ist ja selber wahnsinnig tief in das Thema Claude und Jenna reingegangen.
Mega.
Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin übrigens auch bei ihrem Workshop, freue mich da besonders drauf. Und dann die Eröffnungs-Keynote wird Christian Idiodi halten, den ich sehr, sehr schätze, den ich im Mai 22 kennengelernt habe als einen der Partner von Marty Kagan, als ich damals bei diesem Coach the Coaches Retreat in London war. Und Christian ist jemand, den ich seitdem sehr folge, der super zugewandter menschlicher Typ ist, sehr begeisterungsfähig. Also ich kann mir schon bildlich vorstellen, was er für eine Energie auf dieser Bühne versprühen wird. Und er, so steht's im Talk, spricht eben so, ne, von der Ära des Product Creators oder so. Sei es drum, mir geht's jetzt mehr drum, wie du eben schon angedeutet hast, als Produktmensch in diesem Venn-Diagramm Product kann ich eben stärker in den Tanzbereich von UX und in den Tanzbereich von Engineering reinkommen. Und umgekehrt gilt das für die anderen beiden Rollen ja auch, die auch in meinen Tanzbereich Product stärker reinkommen können. Und das ist jetzt so die Frage, abgeleitet daraus, verlieren unsere klassischen Aufgaben als PM an Bedeutung? Wie verändert sich das? Brauche ich andere Fähigkeiten? Was sind da deine und eure Überlegungen aktuell?
Also vielleicht einmal eine Aussage vorweg machen. Ich glaube auch zukünftig daran, dass bessere Ergebnisse rauskommen, wenn mehrere Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds gemeinsam an was arbeiten. Das heißt also, das, was ja ein Witz des Product Trios ist, also nicht nur Leute, die unterschiedliche Dinge tun können, manche können besser designen, manche können besser programmieren, manche können besser Produktdinge tun. Das ist ja nicht der einzige Grund, warum man das Product Trio hat, sondern man hat es ja auch, weil es die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Produkt repräsentiert. Und ich glaube, dass das auch zukünftig wichtig ist. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich so Szenarien höre. Am Ende ist da nur noch so der Lonesome Warrior, der das alles alleine aus einer Hand macht. Ja, das ist technisch möglich zukünftig. Ich bin aber persönlich nicht davon überzeugt, dass das in der Breite ein gutes Modell ist, um erfolgreiche Produkte zu machen, sondern ich glaube, dass wir weiterhin diese unterschiedlichen Perspektiven brauchen. So. Aber was du richtig sagst, eben die Tanzbereiche werden übertreten. Es ist, ich weiß nicht, ob wir sind ja beide auch Tanzfreunde, wie man das jetzt, was das an Tanzstil darstellen würde, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt. Aber es ist auf jeden Fall anders als bisher, wo man klar gesagt hat, so, bis hierhin geht mein Bereich und dann findet irgendeine Art von Handover statt oder hier haben wir dann, kommen wir zusammen und gucken auf bestimmte Zwischenschritte. Das ist ja alles viel, viel fluider, als es vorher ist. Und ich glaube, dass in Bezug auf die Frage, wie sehr gehen Produktleute in Design oder Engineering-Bereich rein, auch mit Dingen, die sie erzeugen, zum Beispiel, indem sie eben Live-Data-Prototypes oder so etwas machen. Ich glaube, dass das unterschiedlich ausgeprägt sein wird. Ich glaube, es wird Leute geben, die da sehr gut drin sind und die Bock drauf haben, die das auch sehr stark, also die stark in die Tanzbereiche der anderen gehen. Und es wird Leute geben, die vielleicht da stärker auch froh sind, weiterhin mit Spezialisten zusammenzuarbeiten, die vielleicht irgendwie anders mit ihren Tanzbereichen umgehen. Das, was aber, glaube ich, in jedem Fall wichtig ist bei den Produktleuten, ist letztendlich ja auch das, was wir tun im Produkt, in den sinnvollen Kontext des Unternehmens zu stellen und in eine sinnvolle Beziehung zu den Usern zu stellen. Und ich glaube, das ist das, was nicht weggeht und was auch weiterhin ich bei den Produktleuten ganz stark sehe. Also das, ne, sei es das Stakeholder-Management, sei es irgendwie auch das Vermitteln der Überlegungen hinter dem, was wir in welcher Arbeitsteilung auch immer da bauen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Rolle, die weiterhin ich bei den Produktleuten verordnen würde und die wahrscheinlich sogar noch wichtiger oder wo sie auch letztendlich neue Wege finden müssen, das eben auch in einer anderen Iterationsgeschwindigkeit als bisher zu tun.
Also ne, Stichwort Product Trio, zugespitzt, haben wir dann überhaupt noch ein Product Trio? Also meine Bitte an dich, musst du jetzt nicht beantworten, aber wenn du das bitte im Vorgespräch mit Theresa ihr nochmal mitgeben würdest,
Dass
ich mir
sagt.
Bitte wünsche, dass, na ernsthaft, ich fände es klasse, wenn sie, ich meine, sie ist ja diejenige, die wie keine andere, glaube ich, auf der Welt für den Begriff Product Trio auch steht oder den auch verkörpert und durchdenkt. Und gleichzeitig ist sie super tief in dem ganzen Agenten entwickeln auch drin. Also ich fände das super spannend von ihr zu hören, wie sie da drauf guckt, bis hin zu, wie sie auf Discovery guckt, ja. Weil nochmal, die Engpassverschiebung, die wir eben hatten, war deshalb ja Discovery auch so wesentlich, weil wir schon, ja, ne, die Wette musste ganz, oder die Evidenz musste ganz gut sein, bevor wir in die Delivery gingen. Das muss jetzt vielleicht nicht, ne? Wir können sozusagen eher in eine Solution Discovery vielleicht viel mehr als in eine Problem Discovery sogar investieren, These. Ne? Aber da ihre Haltung zuzuhören, freue ich mich total drauf. Also ich hoffe, habe da gewisse Erwartungen.
Ja, also ich bin auch natürlich sehr, sehr, sehr gespannt und ich gehe sicher davon aus, dass sie auch zu dem Thema was sagen wird, weil das eben, wie du sagst, ist ja ihr Steckenpferd, das Product Trio und auf der anderen Seite ist sie eben auch jetzt seit anderthalb Jahren wirklich, also sehr, 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 sehr tief in agentischer Entwicklung und macht da auch alleine in Personalunion auch sehr, 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 sehr viele Dinge. Insofern stellt sich, glaube ich, auch für sie ganz persönlich genau die Frage, welches Camp ist sie denn? Also, ich bin auch neugierig. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, wie schizophren werden wir als Produktmenschen?
Ja.
Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir, klar, jetzt mal pauschal gesagt, wir bauen durch AI gerade oder wir haben die Möglichkeit, viel schneller Produkte zu bauen, aber natürlich auch viel schneller die falschen Produkte zu bauen. Wie deckt ihr diese Frage ab oder was umtreibt dich da? Siehst du solche Muster schon? Also auch vielleicht du hast eben angesprochen, das Product Leader Forum oder Leadership Forum, was ihr ja diesmal ein bisschen früher, also ein paar Wochen früher hattet, um das zu entzerren vor der Konferenz. Vielleicht erweitern wir das mal auf die Frage und so. Was hörst du von anderen Product Leadern? Siehst du schon irgendwelche Muster, wie sich Produktentwicklungsprozesse bis hin zu Produktorganisationen verändern durch den Einfluss von GenAI?
Ja, also das, was ich da beobachtet habe, und das waren eben, wie gesagt, 60 Produktführungskräfte aus dem europäischen Raum und mit Schwerpunkt Deutschland, ist, dass von dem, was wir eingangs gesagt haben, also es verändert sich momentan ja sowohl unsere Arbeitsweise als auch das, wie wir auf unsere Produkte gucken. Und da wo momentan der Fokus drauf liegt oder die Aufmerksamkeit drauf liegt, ist ganz klar auf dem Bereich, wie arbeiten wir eigentlich zukünftig, wie entwickeln wir Produkte. Mein Eindruck war, dass alle gerade viel ausprobieren. Dass es sicherlich auch in vielen Unternehmen sozusagen erste Beispiele gibt, wo eben zum Beispiel sehr schnell Prototypen erzeugt wurden, wo vielleicht auch eben, weil es so schnell geht, eben dann nicht mehr nur anhand von Figma-Files unterschiedliche Alternativen gegeneinander abgewogen oder mit Nutzern vertestet wurden, sondern eben auch, wenn man einfach unterschiedliche Live-Data-Prototypes macht. Aber da ist noch sehr wenig eingespielt und ist auch tatsächlich auch diese, ne, diese Frage, wo ist eigentlich zukünftig unsere Rolle als Produktleute, beschäftigt auch sehr viele Produktführungskräfte im Augenblick. Also da ist, glaube ich, niemand jetzt gerade in der Lage, das ganz genau zu sagen, wie das zukünftige Zielszenario sein wird, ne? Sondern das ist schon auch gerade ein aktives Taxieren, was ich da beobachte.
Ja, ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir gerade alle zu sehr nur noch auf die Delivery gucken, wo es viel Unsicherheit und Lernkurve gerade natürlich gibt. Aber nur weil wir etwas bauen können, heißt es ja noch nicht, dass wir es bauen sollten oder wollen.
Nein, nein. Also, ich meine, das ist ja auch ein bisschen das, ja, was ist das Risiko? Aber das ist eben das Missverständnis, auf das man nicht setzen kann. Denn nur weil man nicht mehr den Implementierungsaufwand riskiert, machen viele Sachen trotzdem keinen Sinn. Und deswegen ist eben auch immer genau die Frage, wie kommen wir trotzdem dazu, dass wir auch den verringerten Aufwand sinnvoll investieren und dass wir auch, am Ende gibt es ja trotzdem dann Begrenzungen. Also wenn man jetzt mal guckt, okay, jetzt nehmen wir mal an, wir haben Prototypen gebaut, dann geht vielleicht das Bauen der Prototypen schneller. Mit den Nutzern darüber zu sprechen und sich das anzugucken und daraus lernen zu können, ist trotzdem schwierig, mit 10 total unterschiedlichen Alternativen gleichzeitig zu machen, ne? Also irgendwie muss man trotzdem ja haushalten. Und insofern ist es ähnlich wie das, was du auch eingangs sagtest. Also auch da verschieben sich, glaube ich, die Bottlenecks. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade spüren, dass alle so ein bisschen am Lavieren sind, dass auch teilweise in Organisationen es manche Leute gibt, die ganz stark vorangehen, die sozusagen nichts anderes mehr machen, also ich habe auch in der Firma, wo ich gerade den Interim-Job mache, also auch sozusagen sehe ich auch Produktleute, die wirklich krasse Sachen machen. Aber natürlich machen das nicht alle so und das ist auch total okay so, ne? Und also auch da sozusagen zu gucken, wie geht man mit dieser wahrscheinlich auch für die nächsten Zeit noch immer weiter aufgehenden Schere um, was sag mal das Maß der AI-Verwendung angeht, das ist spannend.
Ja.
Und also war meine Beobachtung jetzt, wenn bei dem Product Leadership Forum, aber auch bei anderen Organisationen, wo ich jetzt Einblicke habe, da sind alle eben noch dabei, sich gerade zu finden, Minimalanforderungen für alle zu definieren, gleichzeitig aber auch zu gucken, okay, wie schafft man es, dass man die Leute, die wirklich ganz stark ziehen, dass man die nicht demotiviert, weil man als Organisation vielleicht auch nicht jede Entscheidung sofort treffen mag. Und wie schafft man am Ende für dieses gemeinsame Team von Pionieren und sagen wir mal ganz normalen AI-affinen Produktmenschen, wie schafft man da auch sinnvolle Guardrails für die Produktleute und für deren Zusammenarbeit mit dem Rest der Organisation?
Wir haben ja bis jetzt vor allem diesen Bereich What Changes diskutiert. Oder wir waren jetzt sehr stark in dem Block, den ihr in eurem Konferenzmotto quasi am Vormittag habt, mal verkürzt
Genau.
gesagt. Also was ändert sich? Und ihr habt, das haben wir eingangs gesagt, ja bewusst, sehr bewusst auch die Entscheidung getroffen, im zweiten Block dieses Was bleibt, What Remains zu spielen. Und lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen stärker reingucken und weg von ne, nur was ändert sich durch AI. Viele, viele der Talks, so liest es sich für mich, stellen, und dafür ist eure Konferenz per se natürlich auch bekannt, auch nochmal wieder das Thema Kreativität, menschliche Urteilskraft, Menschlichkeit, Verbindung, Connections und so in Vordergrund, sicherlich nicht zufällig, sondern kuratiert von euch. Was ist die, ja, nimm uns mal mit auf die Reise, warum dieser What Remains Block und was wollt ihr damit auslösen?
Ja, also ich glaube, generell kann man sagen, dass Petra und ich bei der Kuration auch immer ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht komplett blind Hypes aufsitzen, sondern dass wir sie auch immer sozusagen die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Und das, was uns da ganz stark umtreibt, ist in Bezug auf jetzt den Wandel mit AI, ist, dass viele Dinge, die ja, die früher wichtig waren und die früher gutes Produktmanagement ausgemacht haben, auch weiterhin ihre Berechtigung haben oder eben vielleicht sogar noch wichtiger werden. Und denen wollen wir eben auch entsprechenden Raum geben. Das ist dann jeweils auch kontextualisiert. Trotzdem natürlich nochmal, was heißt das auch im AI-Kontext? Aber trotzdem, also da wird es darum gehen, warum ist, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Conviction so wichtig, also Überzeugung. Warum ist auch ein bewusster Umgang mit Unsicherheit und mit eben, ja, wie kriege ich die Unsicherheit in den Griff? Und auch ja, eben der Aspekt, wie kommen wir am Ende immer wieder darum, dass wir diese Produkte für Menschen entwickeln und dass wir diese Produkte mit Menschen entwickeln? Und was bedeutet das eigentlich? Das sind so drei der Themen, die da in dem Track kommen werden. Und ja, wie du sagst, das ist Petra und mir wichtig. Also gerade auch dieser Human Touch, wenn man so will. Also wir glauben, dass Produktarbeit ja, also wie soll man sagen, einerseits gute Produkte natürlich mit den Usern vor Augen gemacht werden und dass eben auch die Arbeit an Produkten ein Teamsport ist und das ist eben auch der Teil, der nicht weggehen wird, den man nicht delegieren kann, genau wie auch, sagen wir mal, ein gutes Stakeholder-Management. Also du wirst am Ende, selbst wenn wir irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung, humanoide Roboter mit AI haben, würde sagen, die möchte in so einem Stakeholder-Meeting, wo du mit dem Head of Customer Success und dem Head of Sales bestimmte Dinge klärst, was ja so zu den typischen Aufgaben von einem Product Lead gehört, da will, glaube ich, niemand sich mit Robotern austauschen, sondern da gibt es einfach bestimmte Sachen, die zumindest einmal für die, sag mal, Zukunft der nächsten Jahre, die ich mir noch gut vorstellen kann, wo Menschen wichtig sind. Und das sind eben auch Aspekte, die wir da hochhalten wollen, damit wir bei allem FOMO, was wir, glaube ich, alle spüren, dass wir jetzt gerade wieder irgendein Detail von AI noch nicht richtig voll auf Sicht haben oder so, was wir uns da auch immer wieder, worauf wir uns immer wieder besinnen sollten, zu sagen, es gibt auch noch andere Dinge, wo wir am Ball bleiben sollten und wo wir auch Impulse durchaus gebrauchen können, damit wir uns auch auf der Seite weiterentwickeln.
Wo du gerade sagst, Stakeholder, ich erinnere mich an meinen Kontakt da und meine Diskussion mit Christian Idiodi, wo ich eben schon mal von sprach. Und gerade über das Thema Stakeholder-Zusammenarbeit, Stakeholder-Kollaboration kann man mit ihm herrlich diskutieren. Der ist da tief drin. Genauso auch wie, ich war letztes Jahr in dem Workshop von Bruce McCarthy, eines der tollsten Bücher zum Thema Stakeholder-Arbeit im Produktmanagement-Kontext, das ist sein Buch Aligned. Also von daher, ich freue mich auch auf den Workshop am Vortag mit Theresa. Und du hast es ja eben quasi auch in den zwischen den Zeilen gesagt, Produktmanagement oder die Produktrolle zu leben bleibt weiterhin hart und es bleiben harte Probleme, die zu lösen sind. Und dafür, super Übergang, habt ihr jetzt statt eines zweiten Tracks mit Talks, diesmal die sogenannten Hard Problem Clubs aufgemacht, hast du eben schon gesagt. Also dann zu den Zeiten, wo nicht die Keynotes laufen, wird es in 4 verschiedenen Räumen Schwerpunkt-Sessions geben, die jetzt auch eben nicht spezifisch AI-typisch sind, glaube ich. Ne? Du uns da noch ganz kurz zu mitnehmen. Was ist die Grundidee von diesen Hard Problem Clubs?
Ja, gerne. Also generell mögen wir uns ja immer gerne neu erfinden und suchen immer neue Formate, so wie wir es jetzt eben mit dem Leadership-Event gemacht haben, was wir ausgekoppelt haben und ausgeweitet haben. Und bei den Hard Problem Clubs ist es so, dass wir seit Jahren schon das Feedback bekommen haben aus unserer Community. So, sie finden es toll, wen wir da zusammenbringen. Aber es wäre doch schön, wenn man manchmal auch die Gelegenheit hätte, einfach zu einem bestimmten Thema tiefer zu gehen und interaktiver sich mit Themen zu beschäftigen. Und das ist was, also wir haben, wie du beschrieben hast, bisher meistens immer einen Dual-Track mit 2 Bühnen gehabt. Das ist was in diesem Bühnenkontext nicht so gut passte, fanden wir. Jetzt ist aber diesmal so, dass wir die eine Bühne nicht benutzen können. Deswegen haben wir eben die Vorträge nur in einem Single-Track. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, dass wir mal diese Sache ausprobieren. Und ja, wir haben das bewusst geframed als Hard Problem Club, weil es gibt allerlei ganz unterschiedliche Hard Problems, die man so haben kann als Produktperson. Also wie gesagt, sei es, wie bewege ich mich eigentlich, wenn ich einen sehr dominanten Gründer in der Firma habe? Welche Rolle habe ich dann da überhaupt als Produktmensch und wie setze ich mich da durch oder mache da meine Punkte? Oder eben auch, was sicherlich auch gerade viele Leute momentan beschäftigt, wie finde ich eigentlich meinen nächsten Job als PM in dem heutigen Environment? Oder auch ein Thema, was auch sozusagen, wo wir schon lange mitgespielt haben, wie verändert sich eigentlich Discovery, wenn ich Hardware-Produkte baue? Ne, das ist was, das haben wir auf die größere Bühne bisher nie gestellt, weil wir gedacht haben, okay, ist vielleicht ein bisschen speziell, um da 750 Leute in die Details von Hardware-Discovery reingucken zu lassen. Jetzt haben wir aber einen super Experten auf dem Gebiet und der wird das eben eine Stunde lang mit anderen Leuten, die sich auch für dieses Thema im Detail interessieren, besprechen. Und wir sind optimistisch, dass das ein sehr, sehr spannender Austausch werden kann und hoffen, dieses Experiment mit den Hard Problem Clubs wird gut angenommen und geht dann auch am Ende auf.
Ich bin sehr gespannt. Also, und wie du gerade schon sagst, da sind großartige Expertinnen und Experten, die dann so Chairs quasi dieser Ein-Stunden-Sessions sind, also wenn ich sehe, dass ein Martin Erickson oder ein Rich Mironov nicht auf der Hauptbühne stehen, sondern diese Hard-Problem-Club-Themen zum Teil leiten, dann zeigt das, wie viel Gewicht und wie viel Wertschätzung da in dieses Format auch geht.
Genau. Und wir haben also tatsächlich sogar, also Theresa Torres hätte auch wahnsinnig gerne einen gemacht und wir haben gesagt, okay, jetzt wird jetzt ein bisschen viel sozusagen Workshop und Talk und jetzt lass mal auch noch ein paar andere ran. Aber also die Sprecher sind da, haben da auch alle große Bock drauf. Wir haben es jetzt aber bewusst nur mit Leuten besetzt, die nicht auch noch einen Talk am gleichen Tag haben. Und ja, ich glaube, wir haben da, wenn wir ein paar sehr spannende Themen und bin gespannt, wie
das Tolle, das ankommt. Was ich muss das mal ergänzen, weil für alle, die noch nie bei euch waren, vor Ort waren, das Tolle ist ja, und das vielleicht auch Besondere, dass man im Laufe des Tages, insbesondere wenn das Wetter so gut ist, wie es meistens bei euch ist, dann auch die Chance hat, mit diesen Speakerinnen und Speakern bei einem Kaltgetränk auch noch weiter zu sprechen. Das ist ja einzigartig fast, dass in aller Regel, also ich erinnere mich an Theresa Torres oder John Cutler, die den ganzen Tag da auf dem Vorplatz beim Bierchen noch standen und man konnte ganz normal mit denen quatschen. Ne? Und
ja, ich glaube, John Cutler ist glaube ich, noch bis 3 Uhr nachts mit ein paar Leuten um die Häuser gezogen, um Produktsachen zu diskutieren. Ne? Also also
ich meine,
das ist auch was also nicht alle Sprecherinnen und Sprecher packen das auch energetisch so. Es gibt auch welche, die dann nach ihrem Talk auch erschöpft sind und ein bisschen Abstand brauchen und dann vielleicht später nochmal wiederkommen. Es gibt aber auch viele, und so den Gert Theresa zum Beispiel, die auch wirklich Bock drauf haben, da in direkten Kontakt zu kommen und eben mal nicht remote mit den Leuten zu kommunizieren, sondern einfach mit den Leuten direkt zu sprechen. Und das finden wir natürlich auch sehr schön. Und das ist auch einer der Gründe, warum auch zum Beispiel einige der SprecherInnen der vergangenen Jahre auch immer gerne dann als Gäste zurückkommen. Und na gut, manche sind dann am Ende doch am Ende in einem Hard Problem Club gelandet, wie jetzt Martin Eriksson zum Beispiel.
Also, fassen wir nochmal zusammen. Erstens, 750 Leute roundabout. Es ist traditionell immer ausverkauft. Also, ich glaube, aktuell gibt es noch ein paar Plätze, aber oder gibt es noch Tickets, aber es geht mal Tickets davon aus, dass es nicht bis zum Ende nicht bis zum Ende so sein wird. Wir verlinken hier die Seite natürlich auch nochmal ansonsten Product at Heart in einem durchgeschrieben.com findet jeder. Ich möchte auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr kommt, bucht euch eine Hotelübernachtung auf den Samstag und nehmt eben auch diese Abendveranstaltung mit. Also das heißt Veranstaltung, aber das Get-Together danach, also das war der Fehler, den ich beim ersten Mal gemacht habe, weiß ich noch. Als ihr im Kampnagel wart, hatte ich die Rückfahrt gebucht an dem Abend und dachte so, verdammt, jetzt geht's erst hier so richtig ab.
Ich erinnere noch unser Gespräch, ja, da, als du dann weg musstest.
Und ja. Genau. Das ist toll, einfach weil man so, ja klar, es ist englischsprachig, das passt auch nicht für jeden, ist klar. Es ist aber auch nicht nur die Deutschsprache, nicht die deutsche Product Community, sondern eigentlich die mindestens mal europäische Product Community da. Selbst weltweit kommen da Leute, das ist wirklich ein absoluter Magnet in der Szene, diese Veranstaltung. Ja, am Vortag, die Workshops sind, glaube ich, sind schon alle ausverkauft, oder? Gibt es noch Restplätze?
Nee, es gibt noch, also einige sind ausverkauft, aber einige gibt es auch noch. Also kann man auch noch auf der Website sehen, welche es gibt. Was auch, also wenn ich das ganz kurz noch, wo du es kurz beschreibst, also was ich auch empfehlen kann, wenn ich das mal so sagen darf als Veranstalter ist, also wir machen uns eben auch immer viel Gedanken, wie bringen wir die Leute auch jenseits des Contents und der Workshops und der Vorträge miteinander in Verbindung, und da ist zum Beispiel ein Format, was wir auch lange schon immer machen, sind die sogenannten Blind Date Dinner am Abend davor, wo eben Leute, die an der Konferenz teilnehmen und Bock darauf haben, eben sich auch letztendlich auf eine Liste setzen können, und wir letztendlich reservieren dann einfach Tische in ein paar netten Restaurants in Hamburg und kuratieren Gruppen von Leuten, die sich hoffentlich noch nicht kennen, die dann da einfach den Abend miteinander verbringen. Das muss man selber bezahlen. Also was man da isst, was man trinkt, wie lange man bleibt, das ist den Gästen überlassen. Wir helfen nur dazu, dass sie zusammenkommen. Mhm. Aber das ist was auch immer sehr, sehr stark wahrgenommen wird. Und was man dann auch, finde ich, am Tag danach auf der Konferenz spürt, weil nicht nur die Leute ihre Kollegen und Ex-Kolleginnen kennen, sondern eben sie auch dadurch nochmal schon mal andere Verbindungen gemacht haben. Und wir glauben, dass das auch dazu beiträgt, dass das eben ganz regen Austausch, wie du sagst, dann eben auch bis abends auf der Afterparty dann gibt und ja, man gut mit anderen Produktleuten reden kann.
Nicht zu vergessen den Product Walk vom Hardy.
Genau.
Auch ein
Side-Event.
Okay, also ihr seht, sorry, ich kann es nicht unterdrücken, ich bin begeistert.
Und ich werde dich nicht stoppen dabei.
Arne, machen wir mal einen Abschluss draus. Ja. Wir lieben ja alle Outcome. Auf Deutsch vielleicht Wirkung. Ich frage es mal so, was hoffst du, welche Gespräche Menschen, welche Gedanken Menschen nach der Konferenz führen, was sich ändert in ihrem Produktmanagement-Alltag oder Kontext? Was wollt ihr bewirken?
Uns geht es eigentlich immer um eine Kombination aus sag mal, Impulsen, wie es konkret weitergehen kann oder wo man vielleicht nochmal genauer hinschauen kann. Ich glaube, so finale Antworten sind in den wenigsten Fällen jetzt gerade momentan möglich, aber zumindest eben, dass man weiß, okay, was kann ein nächster Schritt sein? Uns geht es aber auch schon immer darum, noch so ein bisschen das Fenster aufzumachen und da auch vielleicht nochmal über sich neuer Fragen bewusst zu werden, die man vielleicht vorher noch gar nicht hatte auf der Konferenz. Also wir treten nicht an mit dem Anspruch, dass danach alles gesagt, alles beantwortet, alles fertig ist, weil wir glauben, das wird der Komplexität unseres Umfelds nicht gerecht, sondern es ist eine Mischung aus, du kriegst was an die Hand, womit du weitergehen kannst, aber du hast vielleicht auch nochmal Gedanken, wo du dann auf der Heimfahrt am Samstag nochmal denkst, stimmt irgendwie, das aus der Richtung hatte ich es noch gar nicht gesehen. Also wenn das passiert oder wenn die Leute sich darüber austauschen, dann würde mich das sehr freuen.
Sehr gut. Das nehme ich heute mal statt der üblichen Tipps am Ende, weil das ist dieser Appell, der da drin steckt, den kann ich sehr unterstützen. Ich bin sicher, dass es großartig wird. Das Einzige, was ich euch noch wünsche, ist gutes Wetter. Das kann man nicht so sehr vorhersagen. Das könnt ihr nicht planen.
Das stimmt.
Ansonsten sehe ich beim Programm, bei dem Format, bei den neuen Formaten auch super viel Potenzial, mal wieder tolle Tage in Hamburg Ende Juni zu genießen. In diesem Sinne vielen Dank für deine Einblicke, jetzt nicht nur wegen der Konferenz, sondern bezüglich deines aktuellen Blicks auf die Situation von Produktmenschen in der aktuellen Zeit. Lieber Arne, viel Erfolg. Ich freue mich, dich spätestens dort wieder zu treffen. Kann sein, dass wir uns vorher auch in London bei der MTP-Con treffen oder so.
Ja.
Ich vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Einblicke, die du mitgebracht hast.
Vielen Dank, lieber Tim. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns dann bald wiedersehen.
Wir hoffen, dass ihr aus dieser Folge vieles für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr jetzt so richtig Lust habt, bei der Product at Heart dabei zu sein, wir verlosen eine Karte. Unter produktwerker.de/gewinnspiel könnt ihr gerne teilnehmen. Wir drücken euch die Daumen.